Anpfiff, Grätsche, der RWE-Podcast mit Max und Olli.
Hallo.
So, grüß dich mal, es geht gut los.
Geht super gut los.
Stolperstart, aber wir sind hier, um ein bisschen über RWE zu plaudern.
Genau, wir haben es endlich mal geschafft, uns außerhalb der Spieltage zu treffen und versuchen uns jetzt am ersten Rot-Weiß-Erfurt-Podcast.
Ja, wir können uns kurz vorstellen. Ich bin Olli, seitdem ich 7 bin, gehe ich zu Rot-Weiß, also eingefleischter Fan, RWE TV, RWE Radio und habe viel zu erzählen über Rot-Weiß Erfurt.
Das seit jeher, das stimmt, das machst du ja auch, weil du bist beim Radio und sowohl beim RWE Radio als auch beim richtigen Radio und ich bin Max. Ihr kennt mich auf Twitter unter @erbserzählt. Ich bin ebenso RWE-affin.
Und machst gleich aber mal ein bisschen Werbung jetzt für deinen Twitter-Account.
Ich meine, natürlich, das ist ja klar, das muss ja sein. Ich habe leider vergessen, wann ich das erste Mal beim RWE war. Es könnte so noch in den 90ern gewesen sein, wenn mich. Aber ich habe tatsächlich vor ein paar Wochen mal meinen Vater gefragt, ob er sich noch daran erinnern kann, wann er mich das erste Mal mit ins Stadion geschleppt hat, aber er wusste es auch nicht mehr. Da war ich sehr enttäuscht, weil das hätte ich gerne mal erzählt.
Ich glaube tatsächlich, bei mir war es nach der WM 98, weil ich kann mich da an Ausschreitungen erinnern gegen Chemnitzer FC damals. Und das hatte ich damals vorher in Frankreich gesehen. Ja, und da hatte ich dann immer Angst, ins Stadion zu gehen, als da ein bisschen
Okay. Aber
gut, trotzdem treu geblieben der ganzen Truppe. Max, wir treffen uns ja, weil wir haben noch so eine interne WhatsApp-Gruppe und da plaudern wir immer so 24 Stunden über RWE. Das kann man gar nicht anders sagen. Neulich hast du nochmal 12:30 was gepostet. Bist ein bisschen bekloppt, aber
wenn wir nicht frei haben.
deswegen sind wir hier und wollen jetzt ein bisschen plaudern. Wie fangen wir an?
Ja, weiß ich nicht, die Vorstellung und Begrüßung haben wir jetzt ja abgehakt. Ist gut. Ich würde sagen, wir sind ja mitten zwischen zwei Saisons. Wir haben die Saison 16-17 gerade hinter uns gebracht.
Erfolgreich, oder?
Verhältnismäßig erfolgreich. Und wollen jetzt, wir blicken einfach mal zurück. Ich finde, das ist ein guter Zeitpunkt, um einfach mal alles Revue passieren zu lassen. Es ist jetzt ein paar Wochen her, wir haben alle Eindrücke verarbeitet. Das, was jetzt im Fußball Deutschland passiert mit dem Confed Cup, interessiert sowieso keine Sau. Also gucken wir einfach mal zurück und ich würde sagen, wir fangen chronologisch an.
Ja, würde ich auch sagen, weil wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht über die letzte Saison im Vorfeld und da war ja so, schon so, aus diesem Verein wird man ja nie schlau irgendwie. wird man ja nie schlau aus dieser Truppe. Da holen sie jetzt den Pokal, am Ende auch verdient, wie ich fand. Aber es geht irgendwie nicht vorwärts. Du hast gesagt, Saisonrückblick, wir gucken gleich mal aufs erste Spiel, 0-3 gegen Halle, das war gleich mal die komplette.
War geil.
War ein komplettes Desaster eigentlich. Ja. Das ging völlig in die Hose. Und da hat man, ja, weißt du noch, was du damals gedacht hast? Da hast du gedacht, oh Gott,
das könnte naja, jetzt wirklich. Das Krasse war ja, wir sind ja eigentlich ziemlich gut aus der Saison davor herausgekommen. Wir haben zwar wieder irgendwie den Pokal nicht geholt damals, aber so irgendwie 5-6 Spieltage vor Schluss war der Klassenerhalt sicher und jeder dachte so, okay, der Krämer, der hat jetzt hier ein halbes Jahr lang fast schon gearbeitet, der nimmt seine Truppe, die macht das. Und ich weiß noch ziemlich genau, dass er damals umgestellt hatte auf zwei Spitzen. Wir haben die Rückrunde 2016 mit Chipper als einzige Spitze gespielt und schon im ersten Spiel gegen Halle standen sofort Bieber und Kamlott auf dem Platz von Anfang an und das hat überhaupt nicht funktioniert. Nee. Und Halle hatte das damals clever gemacht, übrigens auch geil, wir sind jetzt genau ein Punkt hinter Halle gelandet am Ende, wo jeder am Anfang der Saison dachte, ey, scheiße, wenn das jetzt schon so losgeht, Halle, oh Gott.
Vor allem, da hast du ja gesagt, gute Rückrunde hatten wir gespielt gehabt, da waren wir sogar die mit unter dem Top 5, glaube ich, oder sowas, was das gewesen ist. Und da hat man ja noch, dann hält man noch die Truppe zusammen und das ist ja immer genau das Argument, wo man dann sagt, Leute, wir haben jetzt eine Mannschaft endlich auch mal zusammengehalten. Da habe ich persönlich auch schon ein bisschen nach oben geschielt, dachte, na, die Truppe ist eingespielt, fünftbeste Rückrundenmannschaft ungefähr. Vielleicht geht da ja sowas gegen den auch.
Wie man so schön sagt, punktuell verstärkt.
Punktuell verstärkt, ja, punktuell ergänzt, kann man vielleicht jetzt dann im Nachhinein besser sagen. Und dann, 0-3 gegen Halle, da war erstmal schon mal alle Illusionen dahin. Das war schon mal der erste Knaller. Und dann steht ja dann aber dagegen das Auswärtsspiel in Frankfurt. Da kommt man zu einem Absteiger, wo man auch denkt, oh Gott, jetzt gibt's gleich hier die nächsten Klatscher. Und auf einmal gewinnt man in Frankfurt bei einem Zweitliga-Absteiger, wo man dann gedacht hat, ah, okay, richtig schlau ist man jetzt ja nicht,
was nicht so richtig,
diese Mannschaft angeht.
Aber ja, was ich ja gerade schon gesagt habe, wir haben, glaube ich, in Frankfurt dann auch wieder mit einer Spitze begonnen, standen etwas tiefer, haben Frankfurt kommen lassen. Gut, damals wusste man ja noch nicht, in welcher Verfassung sich der FSV Frankfurt am Ende befindet, nämlich als Vorletzter, sang- und klanglos, abzusteigen.
Ja, da waren sogar Letzter am Ende mit dem Punktabzug, oder? Ja, ich glaube schon am Ende waren sie sogar Letzter mit dem Punktabzug. Aber trotzdem, da hat man dann gedacht, da wieder das Thema, wir werden nicht schlau aus dieser Mannschaft, verliert man, dann gewinnt man in Frankfurt. Welche Rolle der Trainer dabei spielt, darauf können wir ja später nochmal eingehen. Dann geht's weiter, dann hat man hier einen Lotte, war schon mal gut. Warst du da dabei? Ich weiß gar
nicht
mehr.
Ich war in Lotte mit, ja. Es gab eine rege Diskussion darüber, ob die nun Lotteraner, Lottis oder die Lottis, Lotten heißen. Ich weiß es bis heute nicht, aber...
Aber ich weiß bis heute noch, da gab es so ein Pavillonzelt, wo so eine schöne Oma...
Ja, die Currywurst ausgeschüttet hat.
Ja, ausgeschüttet.
Ausgeschüttet.
Und auch die Getränke so selber.
Schulkantinenmäßig.
Man dachte, sympathischer Verein.
Lotte-Stadion ist sowieso auch so ein... So ein Fall für sich. Die hatten ja eine Hintertortribüne vor der Saison genommen. Aber gut, ja. Gut, was Lotte für ein schwieriges Kaliber war, sollte ja schon Werder Bremen und Bayer Leverkusen im Pokal sehen. Und ich muss sagen, ich fand, dort haben wir eines unserer, ehrlich gesagt, besten Spiele gemacht. Mhm. Ich habe mich sehr geärgert, dass wir so doch durchaus unglücklich 0-2 zurücklagen, ziemlich in der Mitte der zweiten Halbzeit.
Lag aber auch daran, ich kann mich erinnern, weil die Innenverteidigung neu war. Da sind ganz viele Innenverteidiger ausgefallen und da musste man, glaube ich, mit Menz und Nicolau oder da war so eine zusammengewürfelte Truppe. Das war die Zeit, wo Möckel und Laurito ausgefallen sind.
Okay. Hm,
kann ich mich noch erinnern. Und
wann ist Möckel mal nicht ausgefallen? Nein, Jens ist ein ganz großer, der hat uns jetzt auch in der Rückrunde doch durchaus ein oder andere Mal den Arsch gerettet. Aber ja, das mag sein, aber wir haben es eigentlich gut geschafft, da den Ball relativ lange vom eigenen Tor fernzuhalten.
Mhm.
Hatten, glaube ich, auch schon riesige Chancen und haben sie einfach nicht reingemacht.
Ja.
Wie man das. Und die sind dann, ich glaube, das waren tatsächlich auch zwei Konter, die dort gefahren wurden und oder war das andere sogar noch ein Elfmeter? Ich keine Ahnung. Wir kriegen auf jeden Fall dann kurz vor Schluss kriegen wir noch den Anschluss Treffer gebacken und kriegen, glaube ich, dann noch einen Elfmeter, den Kamlot verwandelt. Ach. Und wir nehmen noch einen Punkt mit und wissen nicht so richtig, was wir damit anfangen sollen.
Und wieder wurden wir nicht schlau aus diesem Spiel.
Richtig,
ne? Wurden wir nicht schlau aus diesem Verein.
Es ist konstante Inkonstanz gewesen, die uns das ganze Jahr über begleitet hat.
Dann haben wir hier noch, was hat man denn noch? Wir können ja ein paar Spiele mal überspringen. Siege gegen Köln und Zwickau. Das Zwickau-Spiel, vielleicht hast du das noch im Kopf. Das war schön.
Das war auch
ein Witz in dieser Vierfelder-Halle da.
Ja.
In Zwickau sind ja die Tribünen wirklich einzeln aufgebaut und zwischen den Tribünen ist noch so ein bisschen Gras.
Grashügel. Das ist einfach aufgeschüttet. Gras. Ich glaube, die haben ja wirklich auch der allgemeine Größenwahn in der dritten Liga greift auch um sich. Die haben das ja so gemacht, dass man bei Bedarf dort einfach Tribünen hinbauen kann, sollte mal mehr Zuschauer kommen.
Ah ja, in Zwickau.
Ja, in Zwickau. Ich weiß auch nicht, wer auf die Idee gekommen ist.
Dann haben wir endlich mal wieder Thorsten Ziegner gesehen, das war.
Das stimmt, ja.
Das war auch
und der hat sich auch so wieder so köstlich aufgeregt über seine Mannschaft, über unsere Mannschaft, über das Spiel an sich. Aber Zwickau war wirklich war ein Erlebnis, weil ich habe den Ticker geschrieben und wir mussten uns dann aber auf die Treppen setzen, weil man uns nicht genügend Plätze in den Pressebereich zur Verfügung stellen konnte.
Ja,
und dann fiel halt schon relativ früh das Tor. Ich weiß gar nicht, Daniel Brückner hatte das erste gemacht.
Ach, ich mag es ja auch. Ich weiß nur, wir haben da 2-1 gewonnen und haben nicht gewusst, wie.
Ja, es waren zwei kapitale Fehler der Innenverteidigung der Zwickau. Ich habe das noch ziemlich gut vor Augen, weil ich selber ein bisschen überrascht darüber war. Und ich glaube, einmal hat auf jeden Fall Brückner, war Nutznießer und ist dann ist so ein Querpass dazwischen gespitzelt und hatte dann keine Probleme, den Ball halb freistehen ins Tor.
Mein Gehirn rudert gerade, und da sind so Sprechblasen, keine Ahnung mehr. Ich weiß nur, wir haben da gewonnen in Zwickau und das war gut.
Ich habe mich noch geärgert, dass wir gegen Zwickau, dass wir tatsächlich dann... Der Marcel Bär war es, glaube ich, der dann das allererste Tor für Zwickau im neuen Stadion erzielt hat. Und ich hatte mir so vorher überlegt, es wäre echt schade, wenn ausgerechnet wir die Mannschaft sind, bei denen das passiert. Aber wir haben am Ende die 3 Punkte mitgenommen und dann ist es auch okay.
Genau.
Und über das Rückspiel gegen Zwickau reden wir entweder später oder gar nicht. Das gegen, war nämlich...
Oh je, da haben wir ganz hoch verloren, ne?
Na, 1-3, glaube ich. Ich habe es, glaube ich, sogar aufgeschrieben, oder?
Solche Ergebnisse brauchst du nicht aufschreiben. Nee. Dann gehen wir können ja mal weitergehen. Dann haben wir nämlich Rostock-Chemnitz verloren, wo wir besser gespielt haben, hast du geschrieben. Und in Regensburg gewonnen. Das war dann auch wieder, und ich erinnere mich, das war ein Freitagabendspiel. Da haben sich nämlich die Regensburger aufgeregt, weil auch die Bayern, hier die Münchner, Bayern München gespielt hat. Und deswegen kommen zu uns so wenig Zuschauer. Kann man auch sagen, Regensburg ist nicht so attraktiv, dass da auch sonst viele Zuschauer kommen. Aber am Ende sind sie aufgestiegen. Und da gewinnen wir tatsächlich auswärts hochverdient. Damals auch mit 1-0, gell? War's?
Ja.
War, ich glaube, weiß gar nicht, wir haben ja nicht so auf 2 Tore geschossen. Aber mit 1-0, das war dann schon wieder so hochjubelnd.
Das ist, wie gesagt, sehr verrückt gewesen. Ich kann ja nochmal, ich weiß, dass ich das Tor nicht gesehen habe. Irgendwie kriegt Kammler den Ball an der 16er Kante und wie in seiner, also er kann die einfachen macht er nicht, aber die schwierigen kriegt er irgendwie gebacken und er ballert das Ding irgendwie halb im Querstehend.
Kicker hat Traumtor, hat Kicker Traumtor sogar beschrieben. Und wenn das für einen Kicker schon ein Traumtor ist, aber Carsten Kammler, wie du schon sagst, aus dem wird man ja auch nicht schlau. Auf der Linie haut er den Ball nochmal
zurück. Torschuss Seiten aus im Fünfer.
Und dann auch so ein Traumtore packt er dann auch mal wieder aus, ja.
Kassel. Naja, und Regensburg hat da dann kurz vor Schluss noch einen Elfmeter an den Pfosten gesetzt, so was man bejubelt hat wie ein Tor, fand ich. Also, weil das auch nicht verdient gewesen wäre, da noch den Ausgleich für Regensburg zu machen. Interessante Anekdote, dass ich dort zum ersten Mal so mir bewusst wurde, dass Heiko Herrlich dort Trainer ist.
Hast du nicht gewusst?
Ich habe das einfach nicht beachtet. Ich dachte, ich habe den dann so bei der Pressekonferenz gesehen und dachte mir so, ach, das ist jetzt Heiko Herrlich. Mhm. Oh, interessant.
Ja,
ja, und so schnell kann es gehen, ne?
Jetzt ist er bei Bayer Leverkusen, Heiko Herrlich. Er hat ja vorhin noch gesagt, er wird auf jeden Fall mit Regensburg in der zweiten Liga spielen. Aber das Geld hat mal wieder gelockt ach, in die Bundesliga.
Geld, das Geld.
Zu einem unattraktiven Bundesligisten. So.
Was ich auch noch weiß und was ich auch sehr kurios fand, das war ja sehr mieses Wetter. So, es war richtig, richtig kalt, es war echt ekelhaft. Und die haben eigentlich ein schönes neues Stadion sich dort auch hingesetzt, haben da auch, ich glaube, mit Dunlop einen, oder Continental, das ist
Continental
einen Namensgeber, der da offensichtlich gewillt ist, da Geld reinzustecken. Und dann kommst du in dieses neu gebaute, wirklich schöne Stadion und es ist leer. Es ist wirklich, wirklich leer gewesen. Mhm. Und wenn man jetzt überlegt, dass die jetzt aufgestiegen sind. Ich bin gespannt, was das jetzt in der zweiten Liga wird, ob es sich dort dann mehr füllt oder sind wir so ein unattraktiver Gegner? Freitagabend war das jetzt so, war das jetzt ein so unwichtiges Spiel oder so? Also ich, da waren ja
4.000 Zuschauer.
Knapp. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir unseren Schnitt, dass der so viel mächtiger gewesen wäre gegen Regensburg, haben wir bestimmt im Heimspiel auch nicht viel mehr.
Ja, vor allem interessant auch, tatsächlich, Regensburg zu diesem Zeitpunkt stand hinter uns. Also nach dem Spiel hatten wir in Regensburg gewonnen und standen vor Regensburg. Also die Entwicklung hat sich dann doch irgendwie ein bisschen verschoben. Ne? Also Regensburg das hat dann losgelegt. Aber auch mit, und
die Tabelle lügt halt manchmal doch.
Ja,
da braucht so ein Phrasenschwein.
Erstmal gibt es hier irgendwie so ein Ding, das war so ein Phrasenschwein-Geräusch. Ja, aber dann, wie gesagt, dann haben wir noch gegen Rostock gespielt und gegen Groß Asbach dann noch verloren. Das hatten wir schon kurz gesprochen. Dann neue Saison.
Neues Jahr.
Neues Glück. Jahr. Wieder Halle. Neues Jahr, neues Glück. Oh Gott, ich bin noch arm.
Auch dort verloren. Ich glaube 0-1 oder 0-2.
0-1.
Genau.
Kram mal in deinem Gehirn nach. 0-1 war es.
Kram mal in meinem Gehirn.
Gibt es aber nicht mehr zu sagen. Ne?
Da gibt es auch wirklich nicht viel zu sagen. Es war auch so ein Spiel zum Vergessen.
Dann ging es weiter. Wie haben wir da weitergespielt? Was muss man da noch erleben? Wir sind aber, das ist auch wieder interessant, wir sind jetzt gerade Hinrunde vorbei, Anfang Rückrunde und sind wir schlau aus diesem Verein?
Nee.
Was wir noch gar nicht besprochen haben, was haben die eigentlich in der Winterpause gemacht, der FC Rot-Weiß Erfurt? Die haben sich wochenlang über das Stadion aufgeregt, dass es nicht gebaut, nicht fertig wird, was auch immer. Mein Spiel abgesagt.
Dortmund-Spiel im Nebel verschwunden.
Dortmund
das war
Spiele.
Ja auch
also was war das
Dortmunder eine, Spieler im Nebel
was,
verschwunden.
Was war das eigentlich für eine blöde Winterpause dann auch, ne? Stimmt, wo man auch nur gedacht hat, ich muss schon wieder auf den Tisch schauen, das wird ab und zu mal passieren.
Hier klappt nichts irgendwie. Also
Neuzugänge,
Hatten wir welche?
Nein.
Nö. Ja. Aber wer hätte die auch bezahlen sollen? Die
kann keiner bezahlen.
Die kann keiner bezahlen. In Erfurt zumindest nicht.
Ah, das ist dann halt die Frage, dann dümpelt man im Mittel, aber noch relativ okay, Mittelfeld rum, so unteres Mittelfeld.
Unteres Mittelfeld,
ja. Mittelfeld nach oben, auch noch das, Kontakt.
Ne? Das war ja auch so kurios, die komplette dritte Liga war ja, das Mittelfeld war ja die komplette dritte Liga.
Ja.
Also vom Platz, ich glaube, selbst auf 5, 6, 7 Spieltage vor Schluss hätte der damals 12. mit 2 Siegen noch auf einmal wieder Vierter sein können und hätte wieder direkt am Aufstieg gekratzt und naja, Regensburg hat das dann halt offensichtlich geschafft.
Die haben es ja noch geschafft.
Ja. Kommt immer wieder auf Regensburg, dieser verdammte Heiko
Herrlich. Hat es dann am Ende gemacht mit seiner Erfahrung vielleicht.
Ich habe schon gesagt, in der Verfassung hätte jeder Drittligist gegen 1860 München gewonnen, wenn das denn, also Magdeburg hätte die wahrscheinlich zweimal weggehauen.
Naja, aber jetzt sag mal, Magdeburg ist ja genauso eine relativ dumme Mannschaft, die ja dieses Jahr auch locker aufsteigen können müssen. Naja, also ich glaube, die waren ein bisschen zu arrogant, Magdeburg. Aber Magdeburg, gut, dass du es erwähnst, weil die haben ja auch gespielt gegen Magdeburg. Wie haben wir denn in den Ostderbys eigentlich abgeschnitten?
Das war jetzt nicht so unsere Stärke, hatte ich das Gefühl, diese Saison. Wir haben...
Gegen Magdeburg, weiß ich, haben wir auf jeden Fall dort 2-0 verloren.
Genau.
Das war dieses Fahnenmeerspiel, vielleicht ein Wort zu den Fans von Magdeburg. Warst du da in Magdeburg mit dabei gewesen?
Großes Kino. Das ist schon immer wieder beeindruckend, was die auf die Beine stellen und wie supportwillig da selbst die VIP-Tribünen sind.
Ja, das ist übrigens auch klare Kritik an unserer VIP-Tribüne. Ja. Also falls ihr das hört, steht auf, wenn ihr rot-weiße seid. Ja? Also da muss man ja auch mal anwählen, wenn wir sagen in Magdeburg. Da war schon faszinierend, da steht auf einmal die ganze Tribüne mit Wechselgesang und Hände hoch und Party. Bei uns hat man manchmal das Gefühl, Leute, kommt mal von euren Canapés weg und hebt mal die Hände auch mit nach oben. Ne?
Andererseits sind wir auch ein bisschen froh, dass wir jetzt Leute haben, die tatsächlich dort Canapés essen können und Geld für Losen ausgeben, weil sonst wird es wahrscheinlich noch schwieriger werden. Aber ja, Magdeburg ist halt, was die Begeisterung für ihren Club angeht, ein ganz anderes Kaliber. Schöne Grüße übrigens an den FCM-Podcast, der das vielleicht jetzt so hört, weiß ich nicht. Mal gucken.
Vielleicht.
Vielleicht.
Was Magdeburg, dann haben wir Rostock, haben wir auch nicht so berauschend abgeschnitten.
Ich kann mich an das... Achso, ja, klar. Doch, naja, gegen Rostock haben wir das Heimspiel verloren, weil wir uns auch zweimal die Dinger selber reinlegen.
Mhm.
Also wirklich fast selber reinlegen. Das waren 2 kapitale Abwehrfehler, die... und dann haben wir halt das Tor nicht getroffen. Ich glaube, wir hatten nur 2 Spiele in der Saison, wo wir mehr als zwei Toren gewonnen haben.
Ein paar mehr waren es schon.
Ja.
Am Ende haben wir nochmal losgelegt. Zum Beispiel in Rostock.
In Rostock, aber da war es auch nur ein Torunterschied, mit dem wir gewonnen haben.
Okay, aber immerhin 2 Tore
geschossen. Und wir haben 3-0 noch gegen Fortuna Köln in der Hinrunde daheim gespielt. Das war mit dem 1-4 am letzten Spieltag, waren das die beiden höchsten Siege.
Also viel zu wenig Tore, das kann man auch mal festhalten.
Das stimmt, ja.
Jetzt sind wir ein bisschen gesprungen, wir bringen wieder ein bisschen Chronologie rein.
Ja.
Okay? Weil wir sind dann auf einmal, haben wir im Abstiegskampf mittendrin festgesteckt. Man hatte man nie das Gefühl gehabt, dass Rot-Weiß im Abstiegskampf steckt, aber der Punktevorsprung
wurde auch nie größer.
So schmolz immer mehr irgendwie. Ne? Deswegen kam dann ein Paderborn-Spiel, hat man dann.
In Paderborn?
In Paderborn. Das haben wir.
1-0 gewonnen.
1-0 gewonnen.
Durch einen Freistoß von Theodor Bergmann.
Weltklasse-Freistoß, Theodor Bergmann. Ist
ich
der
war nicht mit, aber ich habe...
Du hast gelesen.
Ich habe es gelesen und ich habe, ich weiß noch, dass du dann hinterher mit Roy Frombach gesprochen hattest, um er wieder mal die Tribüne verlassen musste vor lauter Aufregung und sich dann per SMS von seinem Sohn darüber informieren ließ, wie dieses Spiel denn ausgegangen ist. Ich weiß noch, wir haben auch irgendwann mal, ich weiß aber nicht mehr gegen welches Spiel das, in welchem Spiel das war, ein Heimspiel 1-0 gewonnen. Auch ein ganz, ganz knappes Ding. Und dann kam dann Basti Tyralla zu uns, der dann auch einfach nur noch meinte, naja, 1-0 reicht doch. Letztendlich hat er zwar damit recht,
ja,
ganz gut für unser Herz ist das aber trotzdem nicht.
Du weißt nämlich, Spiele werden im Sturm gewonnen, aber Meisterschaften...
In der Verteidigung.
In der Verteidigung, ne? Das ist vielleicht so
Katsching.
Das Motto. Wir sind schon bei 3, wir können mal Strichliste machen.
Bitte nicht.
So. Jetzt sind wir, wie gesagt, ein bisschen gesprungen. Wir kommen dann trotzdem, ich würde sagen, wir kommen jetzt einfach langsam mal zum Finale, weil wir wollen ja auf die aktuelle Situation ein bisschen eingehen, weil es kam dann der letzte Spieltag, können wir eigentlich schon mal so festhalten, gegen Groß Asbach.
Wir können ja sogar beim Vorletzten anfangen.
Vorletzter. Da haben wir 2-1 in Rostock gewonnen, gerade angesprochen. Ich habe immer noch ein bisschen graue Haare von dem Spiel, ich habe auch ein paar ausgerissen da nebenbei, weil das war wirklich, das war der Knaller. Also so ein Spiel habe ich ja selten erlebt. Da hatten wir 1-0 geführt durch André Laurito, der reingekommen ist für
Jens Möckel, der genau. Mit einer Kopfverletzung, der kleine Gehirnerschütterung nach einem Zweikampf, musste er ausgewechselt werden.
Hat der Kopf gebrummt.
Hat der Kopf ein bisschen sehr gebrummt.
Der 9 Minuten, also 21. Minute, kam Laurito rein und 9 Minuten später nach einer Ecke hat
das. Ich wollte gerade sagen, das war nach einem Eckball und nach Standards waren wir so mittelgefährlich diese Saison. Ich habe leider jetzt auch keine Zahlen im Kopf. Das ist vielleicht was, was wir für den zweiten Podcast brauchen.
Wir brauchen Zahlen. Mehr Fakten. Wir brauchen mehr Fakten.
Ich kriege keine ein. Aber ich hatte die Ecke schon in meinem Kopf, hatte ich die schon abgeschenkt, weil ich mir dachte...
Ecke rot-weiß
ist eigentlich, ne? Aber dann haut der Laurito da so, sich so voll in den Ball rein, haut das Ding rein. War eine absolut verdiente Führung. Rostock hatte in der ersten Halbzeit wenig bis nichts für das Spiel gemacht. Rot-Weiß war klar besser, hat sich mehr Chancen erarbeitet und hat die aber auch wieder kläglichst versagt.
Das ist gutes Deutsch.
Gutes Deutsch, weiß ich nicht.
So. Naja.
Hat auf jeden Fall das Tor nicht getroffen, bis zu diesem Standard.
Wir waren zu blöd.
Dann kommst du aus der Kabine raus und denkst dir so, komm, danach spielt genauso, wie es weitergeht. Und dann fängt Rostock auf einmal an, Fußball zu spielen.
Für die ging es um nichts mehr.
Fängt an, Fußball zu spielen und kommt zum Ausgleich. Kommt in der 45. Minute.
49.
Kommen die zum Ausgleich und dann merkst du so, dann rattert es im Kopf. Dann hast du auch den Jungs auf dem Platz angemerkt. Es war ja so eine Parallelgeschichte darüber, wie spielt Mainz 2., wie spielt Bremen 2., wie spielt Paderborn. Wir haben immer wieder auf die anderen Plätze geschaut.
Und nebenbei, der FSV Frankfurt hat ja zu Hause gespielt gegen Bremen.
Ja. Die lassen sich zwei Tore von Eilers einklatschen und verlieren am Ende 4-0. Wo nicht...
Der größte Beschiss.
Der größte. Hier können wir es ja jetzt endlich mal sagen.
Der größte Beschiss der ganzen dritten Ligasaison, dass Bremen in Frankfurt mit 4-0 gewinnt. Und mit diesem Ergebnis wären wir auf einem Abstiegsplatz gewesen, hätten wir nicht in Rostock gewonnen.
Genau. Und dann kommt die große Stunde des Bieber. Des Christopher Bieber.
87.
Der nach Vorarbeit von Carsten Kammlott noch im Zweikampf mit seinem Gegenspieler den Ball rechts am Torwart vorbei schiebt
und der Ball ist
und
so,
der wird länger und länger und länger und
ich habe mir so vorgestellt, wenn eine Schnecke auf diesem Ball gekrabbelt wäre, die hätte gesagt, ui, geht das schnell, weil der Ball war so langsam und rollte, oder vielleicht war es nur ein Gefühl, wahrscheinlich war es nur ein Gefühl, der Ball rollte einfach so langsam auf diese Torlinie zu und man hat gedacht, boah, was ist hier
die
los,
rein, die, ja, rein, die rein, rein, rein
und dann hat er die Linie überrollt und ich glaube 10 Meter erstmal nach vorne gerannt und unseren Kollegen Ronald noch ein paar Schubser mitgegeben und dann die Erleichterung groß, ja, dann 2-1
gewonnen. Sehr groß, ja.
Und am letzten Spieltag war es ja dann eine deutliche Nummer eigentlich, ne? 4-1 gegen Groß-Asbach, die Party-Truppe vom Ballermann. Groß-Asbach kommt.
Ob die sich mit Löhmannsröben verabredet haben?
Ja, stimmt, die haben dann, ja, Jan Löhmannsröben sollte ja zu Rot-Weiß Erfurt kommen, hat dann aber sich entblößt auf Mallorca. Und,
er hat sich die Blöße gegeben und ist dann an die Saale gewechselt jetzt, wie wir nun wissen.
Ah, was ein Abstieg. Und dann ist er ja dann, vielleicht hat er wirklich Groß-Asbach mit dem gefeiert auf Mallorca. Kann sein. Jedenfalls die Partytruppe aus Groß-Asbach kam am gleichen Tag nach. Das muss man sich mal vorstellen. Die kommen aus Groß-Asbach. Weißt du, wo das liegt? Das liegt bei Stuttgart noch.
Ist nördlich von Stuttgart, glaube ich.
Da fährt man mal locker 3,5 Stunden. Und das am gleichen Tag. Also kannst du rechnen. Die sind so früh um 9, 8 losgefahren, um 8.
Wie wir, wenn wir auswärts fahren.
Ja, wie wir. Ja. Ich hoffe mal, die haben das gleich gemacht wie die auf dem Aber so haben sie gespielt, sagen wir es mal so.
Ja,
jetzt könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was wir da machen. Naja, also das war dann eine 4-1 deutliche Nummer eigentlich, muss man ja sagen.
Ja.
Was will man da groß noch sagen, oder?
Ich würde sogar noch mal ganz kurz auf das Rückspiel gegen Regensburg einkommen. Da haben wir nämlich 1-4 verloren. Mhm. Und da haben ja viele auch im Umfeld gesagt, dass das war's. Ja, der RWE, ja, seit Jahren gehe ich dorthin, ich bin treu rot zu Rot-Weiß, aber dieses Jahr wird es passieren. Waren nicht wenige Leute, die das gesagt haben.
Fandst du ja.
Und ich fand sehr schön, dass sich dann alle nochmal im Verein, um den Verein drumherum zusammengerissen haben und wirklich den Kopf im wahrsten Sinne des Wortes aus der Schlinge zogen und sich gegen Rostock und bei diesem Spiel gegen Groß-Asbach voll reingehauen haben.
Nur nochmal gezeigt, was man eigentlich kann. Also das muss man ja auch mal sagen. Das war das jetzt auch nicht nur Glück. Ne? Also,
nee, klar.
Und das war wieder, wir greifen das wieder auf, wie schlau wird man aus diesem Club, wie schlau wird man aus diesem Verein? Nicht wirklich schlau. Man hat an den Klassenerhalt geschafft, wenn man auch ehrlich ist. Es war am Ende knapp, aber auch verdient. Mit der Mannschaft muss man nicht absteigen. Also das ist... Das ist eigentlich ein Unding. Und
ja, das ist ja immer eine Frage. Paderborn hätte mit der Mannschaft auch nie absteigen dürfen.
Was ja, Paderborn ist Mist.
Ja. Naja. Ja, das hast du jetzt gesagt. Aber letztendlich, da merkt man einfach wieder, dass das viel Kopfsache ist. Dass da im Fußball tun manchmal Mechanismen einsetzen, die kannst du von außen auch einfach nicht erklären. Und
ja, klar.
Da brauchst du dann Stefan Krämer als Psychologe.
Ja, Stefan Krämer müssen wir, finde ich, nochmal gleich zu sprechen kommen, weil es war ja noch seine Aufgabe, die Mannschaft dann für das Pokalfinale zu motivieren.
Stimmt, ja.
Hat er ja gemacht, hat er geschafft. Das haben wir ja nach wie vielen Jahren?
Acht Jahren.
Geschafft?
Ja.
Hoch im Jubel.
Mir war vorher klar, dass das gegen Nordhausen ein Spiel auf Augenhöhe werden wird. Es war offensichtlich wohl auch der Mannschaft klar. Hinterher hat irgendjemand im Interview gesagt, ja, wir wussten in der Halbzeit, wer hier das erste Tor schießt, zieht das Ding. Und so war es halt am Ende auch. Wir hatten da das Glück, dass Mario Erb.
Quatsch, was erzählst du denn? Nein. Mensch, Janis Nicolaou, ich bitte dich.
Ach ja, Janis Nicolaou. Mir war im Kopf nur gerade noch, dass jemand aus der Innenverteidigung, der dann gewechselt hat.
Das ist Janis Nicolaou zu Würzburg.
Genau. Ja, aber da kommen wir ja sicherlich gleich nochmal dazu.
Müssen wir. Aber Janis Nicolaou hat uns jedenfalls über 200.000 Euro. Wie ich immer sage, das Geld wurde da auf den Rasen gepflastert in diesem Thüringen-Pokal. Da musst du dir vorstellen, dann kommt ein Verantwortlicher vom DFB, legt einfach 150.000 Euro in 5-Euro-Scheinen auf diesen Rasen im Steigerwaldstadion. Der sieht ja frisch aus, alles gut. Und dann müssen die Spieler einfach nur noch loslaufen und das Geld einsammeln. Hm. Und gegen Nordhausen gewinnen. Hm. Oder gegen Schott Jena. Oh. Darf man das überhaupt sagen? Ja, Schottiner darf man sagen.
Schottiner.
Und diesmal haben sie es gemacht, diesmal haben sie das Geld eingesammelt. Von daher nächste Saison Pokal gegen die TSG Hoffenheim. So, damit haben wir ja den Rückblick. Oder möchtest du noch was?
Ich glaube, wir haben die Saison damit ganz gut zusammengefasst nochmal und vielleicht auch euch damit in Erinnerung gerufen und hoffentlich in positive Erinnerung. Es war ein stetiges Auf und Ab, ein hoch und runter, der ganz große Sprung nach oben ist leider nicht geglückt.
Na, und wie schlau wird man jetzt aus dieser Saison?
Ich weiß es gar nicht. Die einzige Konstanz bleibt die Inkonstanz.
Ein Insider von RWE hat doch mal geschrieben, Quo vadis RWE.
Ja. Ich habe ja seit Jahren eigentlich die Hoffnung, dass wir hier als dieses Jahr geht es zwar nur um den Abstieg und so, dass wir dann mal als Underdog einfach wirklich so ein Darmstadt 2.0 mal starten. Das habe ich ja auch für die nächste Saison wieder die Hoffnung. Du lachst.
Okay.
Ja, du glaubst also,
ich habe die Hoffnung auch, weil jetzt sind wir ja erstmal ganz viele Spieler, ich wollte sagen losgeworden, aber das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Ich wollte jetzt ja langsam mal die Brücke schlagen zur neuen Saison. Oder
ja, was sagst du denn? Also wir haben jetzt so den Thüringen-Pokal endlich wieder in die Landeshauptstadt geholt.
Da, wo er hingehört.
Auch im heimischen Stadion, auch wenn es einige Nordhäuser, einige FCCler und einige andere nicht nachvollziehen konnten, warum der TV dieses so eminent wichtige Spiel ausgerechnet nach Erfurt legt. Ja, warum wohl? Hm. Weil es das einzige Stadion ist, was man benutzen kann.
Ja, die haben alle keine Ahnung.
Egal. Und dann haben wir jetzt vor 2 Wochen, Stand jetzt war Auslosung.
Ja,
DFB-Pokal. In der Sportschau.
Hast du es gesehen? Am Sonntag,
natürlich habe ich es gesehen.
Also auch ich muss sagen, ich saß hier ein bisschen und habe dann den Fernseher, da kam dann kam die Auslosung.
Sebastian Kehl, Glücksfee.
Dann hat er dann den Lostopf reingegriffen, dann stand auf einmal Rot-Weiß Erfurt auf diesem Lostopf. Ich habe jetzt mal die Brille geputzt.
Bei uns?
Und dann habe ich mich erstmal auf die Knie gesetzt und habe gehofft. Und dann wurde halt TSG Hoffenheim gezogen.
Ein attraktives Los, wie Alexander Bommes gesagt hat.
Finde ich schon.
Fußballerisch ist das auf jeden Fall großartig. Also es ist ein Gegner, mit dem man messen kann, sozusagen. Also der Hoffenheim hat wirklich eine überragende Saison gespielt. Das muss man einfach neidlos anerkennen. Man kann über die TSG 1899 Hoppenheim sagen, was man will. Fußballerisch sind die mit dem Nagelsmann, Spielern, die sie haben, wirklich eine gute Truppe, eine attraktive Truppe. Aber sie sind halt einfach auch kein Name. Das ist halt so das, was ich sehr, sehr schade fand. Ich sag's ganz ehrlich, ich war im ersten Moment ein bisschen enttäuscht. Klar, es ist ein Erstligist, klar, die spielen 3 Tage später spielen die um den Einzug in die Champions League. Also 3 Tage nach dem Auftakt im DFB-Pokal. Mhm. Das ist so ein bisschen meine leise Hoffnung, dass sie vielleicht den ein oder anderen Spieler für dieses für sie wahrscheinlich wichtigere Match um die Champions League schon. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sowas wie, wie gegen den Berliner AK vor 2-3 Jahren, wo sie 4-0 verloren haben, dass das nochmal passiert.
Aber genau, ich muss mich ein bisschen zügeln gerade, weil ich bin gerade ein bisschen wütend. Weil du sagst das so, und die sind kein Name, aber man muss ja auch mal sagen, das kann man doch nicht sagen. Ein Bundesligist, der wurde Vierter, wir werden da verlieren, das sehe ich ganz ehrlich, die haben so gut gespielt. Aber das ist der Vierte in der Bundesliga, ne, in der stärksten Liga mit der Welt. Und dann kann man doch auch mal als RWE-Fan sagen, oh, ich komme, weil wir im Pokal spielen und nicht, ich komme, weil ich dann mal Berlin sehe oder Hertha BSC oder Köln oder die Bayern. Also jetzt, dann, ich denke mal, da werden über 10.000 kommen, 11.000, 12.000 oder so Zuschauer.
Das wäre zumindest dem Verein, dem Umfeld und auch der Mannschaft zu wünschen.
Ja, aber dafür muss doch selber sorgen, das Umfeld. Da müsste man die RWE-Fans oder Angehörigen den Hintern aus dem Haus in das Stadion zum Pokal.
Ja, natürlich, ja. Aber das geht halt trotzdem immer noch leichter mit einem Namen, wie du sie gerade schon genannt hast, mit dem FC, mit den Bayern, mit Schalke.
Aber dann
vielleicht sogar mit dem VfB Stuttgart. Könnte ich mir vorstellen.
Wahrscheinlich.
Und, ja, wir wissen ja auch, Hoffenheim, ohne ihn jetzt zu nahe treten zu wollen, aber mehr als 500 bis 1000 Leute, die dann TSG-Fans sind, werden die auch nicht mitbringen.
Ja, und? Das kann uns auch egal sein.
Ja,
also das meine ich doch immer. Ja. Wenn Dresden gegen Sandhausen spielt, dann machen die
sogar noch... Da ist die Bude auch mit 29.000 voll. Ja, da machen sie noch die Sicherheitsblöcke auf und freuen sich einen Ast da.
Ja, bei uns wird die Westtribüne gesperrt, weil sie keinen Aggregat haben, kein Stromaggregat. Ja, also ich finde, das Umfeld, da muss da ein bisschen mehr Begeisterung zeigen. Wobei natürlich, man muss jetzt auch auf die, wie viel kostet eine Karte und so weiter und so fort. Das ist ja auch wieder, die Preise sind noch gar nicht, glaube ich, draußen fürs DFB-Pokalspiel. Nee, also da muss man...
Aber da wird es auch wieder, das ist ja wie mit den Dauerkarten, da, wie man es macht, man macht es verkehrt.
Ja, man wird es wieder verkehrt machen. Wir haben dann jetzt also, wir sind jetzt Status Quo... dass wir im Pokal spielen. Jetzt ist natürlich die Frage, werden überhaupt 11 Spieler im Pokalspiel gegen Hoffenheim auf dem Platz stehen, so wie es jetzt aussieht mit Abgängen und Zugängen? Würde ich vorschlagen, wir besprechen dann in der zweiten Folge mal, gucken mal auf den Trainer, was der für eine Rolle spielt bei Rot-Weiß Erfurt, ja, würde ich sagen.
Ein bisschen positives Denken, genau.
Bis zur nächsten
Folge. Das machen wir einfach beim nächsten Mal, finde ich gut.
Gut, dann bis später.
Tschüss. Ciao.